Hallo liebe Champions und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Ich bin froh, dass ihr wieder dabei seid und ich bin auch froh, dass ich wieder nicht allein bin, denn ich habe wieder ganz wundervolle Gäste. Einmal den Björn, den kennt ihr schon vom letzten Mal und Jonas ist heute das erste Mal da. Hallo ihr beiden.
Moin.
Hallo.
Ja, schön, dass ihr es einrichten konntet. Freut mich sehr. Und wir wollen auch gar nicht lange fackeln und wollen mit dem ersten Thema beginnen und ich möchte so ein bisschen das aufgreifen, womit wir mehr oder weniger beim letzten Mal geendet haben, nämlich den modularen Encounter-Sets, denn ihr wisst ja natürlich, es gibt nicht nur die Encounter-Sets des jeweiligen Schurken, es gibt auch noch modulare Sets, die man beliebig eigentlich dazu packen kann, es wird ja immer eins vorgeschlagen, aber es gibt deutlich mehr als das, was vorgeschlagen wird, schon in der Grundbox haben wir Legions of Hydra und MODOK und ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Und das soll unser erstes Thema sein. Frage an euch. Jonas, du kannst gerne mal den Anfang machen. Welches ist denn so dein liebstes modulares Encounter-Set?
Ja, mein Lieblings-Encounter-Set ist, glaube ich, aktuell das. Ich meine, es heißt Temporal von Kang, wo die Ancient Warriors und dieser Tyrannosaurus Rex drin sind, einfach weil ich es thematisch unglaublich interessant finde, wenn plötzlich meinetwegen einem Spiel gegen Rhino aus einer anderen Zeitlinie Dinosaurier und uralte Krieger auftauchen und anfangen damit zu mischen und thematisch macht mir das so persönlich, ja, ich würde sagen, am meisten Spaß.
Ja, das ist wirklich cool. Ich finde die von Kang sind sowieso ziemlich gut. Ich mag auch seinen Master of Time, muss ich sagen, ne? Dass er nochmal als wirklich, wirklich starker Minion dabei ist, das finde ich auch echt interessant, muss ich sagen.
Definitiv, ja.
Ja, ich gehe auch gleich in die gleiche Kerbe. Also ich hätte jetzt auch, wenn du mir die Frage gestellt hättest, Meister der Zeit gesagt. Ich sagte beim letzten Mal ja schon, dass ich mit diesen modularen Encounters jetzt noch gar keine Erfahrung so richtig gemacht habe. Habe jetzt ganz viel da probiert, rumgemischt und irgendwie Kang, der passt halt irgendwie immer. Ist vielleicht auch immer noch so ein bisschen die Nachwehen der Loki-Serie, aber ich würde mich dafür Meister der Zeit aussprechen.
Ja, Kang hat wirklich sehr schöne Encounter-Sets. Ich muss tatsächlich sagen, ich spiele Kang unglaublich gern, weil ich auch seine Mechanik einfach so gut finde, auch wenn du mit mehreren Leuten spielst, dass du dann zu einem gewissen Zeit im Spiel einfach alleine und auf dich gestellt bist. Das macht auch gerade das Deckbuilding so interessant. Ich spiele tatsächlich immer alle drei gleichzeitig, weil ich finde, die passen einfach thematisch und ja, dass du ein bisschen mehr Karten im Encounter-Deck hast, macht jetzt für mich keinen so großen Unterschied. Und das, ich könnte gar nicht sagen, welche Karte tatsächlich in welchem Encounter-Set ist so genau. Weil ich sie einfach immer alle spiele. Spielt ihr die dann auch mit anderen, also Villains, oder spielt ihr sie dann immer nur mit Kang zusammen?
Nee, auch mit anderen auf jeden Fall. Ich hatte jetzt ein paar Mal Rhino mit Kang, Meister der Zeit, und auch MODOK hatte ich auch ein Bild von dem Discord-Channel reingeschickt. Der geht halt wie, in diesem Inlay steht es ja, glaube ich, auch drinnen, ne? Also der geht eigentlich immer so thematisch.
Ja, auf jeden Fall. MODOK auch echt böse dafür, dass der quasi in der Grundbox drin war. Seinen 8 Lebenspunkten, Retaliate 2, ich glaube Vergeltung heißt das auf Deutsch. Da sollte man schon zusehen, dass man irgendwie mit Spider-Man diesen Swinging Wreck Kick macht und einfach direkt 8 Schaden macht, damit seine Vergeltung nicht mehr reinhaut. Das ist schon böse.
Ja, also MODOK habe ich, also MODOK mag ich jetzt nicht. Also MODOK ist, das ist für mich eine Spaßbremse. Diese Vergeltung 2 ist für mich irgendwie eine Spaßbremse. Ich meine, nicht jeder Held hat irgendwie eine Karte, mit der auf einmal 8 Schaden machen kann, und insofern kommen da immer mehrere Angriffe vielleicht zusammen und dann jedes Mal Vergeltung 2, also nimmt mir, ist eine Herausforderung, klar, die muss man annehmen, aber für mich ist es halt eher eine Spaßbremse als ein Genuss.
Ja, kann ich verstehen. Ja.
Denke mal, vor allem, wenn man dann mit dem Quicksilver spielt, der dann sowieso ein paar Mal vielleicht draufhauen muss.
Oh ja, und der hat ja auch nicht sehr viele Lebenspunkte, ne? Für den ist das echt tödlich, ja, und der Chat meint auch, MODOK ist echt übel. Ich muss tatsächlich sagen, Legions of Hydra, auch aus der Grundbox, ist irgendwie das Set, das ich am liebsten spiele. Ich muss jetzt natürlich sagen, ich spiele das immer irgendwie thematisch passend, die würde ich jetzt nicht unbedingt mit Ronin oder so zusammenspielen, aber gerade in den ersten Szenarien, die dabei waren, habe ich die immer wirklich gern gespielt, weil Madame Hydra ist auch echt brutal. Vielleicht nicht ganz so hart wie MODOK, aber dass sie keinen Schaden nehmen kann, solange das Zeitscheme draußen ist, also der Nebenplan draußen ist, ist schon wirklich böse.
Wie ist das denn dann eigentlich, wenn ich mal so fragen darf, das modulare Encounter-Set, was ja im Pack von dem Green Goblin ist, das soll ja auch mixbar sein. Allerdings finde ich, dass es so thematisch irgendwie nirgends reinpasst.
Die Goblin-Gimmicks, ne?
Ja.
Ja. Ist schwierig, das irgendwie, wie soll ich sagen, storytechnisch zu erklären, warum Rhino auf einmal mit Bomben, die aussehen wie ein Pumpkin, um sich schmeißt. Ich weiß auch nicht. Ich denke mal, sie wollten ein modulares Set haben, das für beide Szenarios einfach passt. Ich glaube, das war wahrscheinlich der Gedanke dahinter. Denn sind ja zwei Szenarien dabei. Und ich denke, dann sind dadurch sind die Encounter-Decks von Green Goblin selbst nicht so groß geworden. Man hat dann ein modulares, das für beide passt. Und das war wahrscheinlich der Gedanke dahinter.
Ja, denke ich auch. Also die anderen drei, die bei Green Goblin dabei sind, Elektro, Scorpion und Tombstone, wenn ich die mit reinmische, dann mische ich meistens alle drei irgendwo mit rein, weil irgendwie so schlimm sind sie dann doch nicht und irgendwie ja, es macht das Begegnungsdeck größer, was ja auch nicht unbedingt ein Nachteil sein muss. Und das finde ich dann auch immer ganz, ganz passend, wenn diese Spidey-Schurken gemeinsam auftreten.
Ja, so ein bisschen Sinister Six-Feeling fast, wenn man die alle zusammen hat. Finde ich auch wirklich gut, ja.
Genau.
Ja, die sind sowieso ziemlich stark, finde ich. Die Modular Encounter, also ich finde sie sehr gut, das meine ich. Nicht unbedingt stark, aber die Modular Encounter Sets, die bei Green Goblin dabei sind, Scorpion, Electro und Tombstone, die du schon angesprochen hattest, spiele ich auch extrem gerne. Gerade bei Rhino finde ich sie extrem gut und auch bei Claw zum Beispiel, der ja eh schon mit den Masters of Evil kommt, die sehr, sehr stark sind für Minions. Da passt dann so jemand wie Scorpion irgendwie nochmal richtig gut rein von der Stärke her. Das gefällt mir auch auf jeden Fall gut. Ja, diese modularen Encounter-Sets haben meistens gar nicht so viele Karten, aber haben dann doch einen relativ großen Impact auf das Spielgeschehen, je nach Szenario natürlich. Gerade bei Claw, muss ich auch sagen, gefällt mir das extrem gut.
Ganz oft werden die ja auch so ein bisschen verglichen danach, wie viele zusätzliche Boost-Icons sie drauf haben oder mit ins Spiel bringen. Darauf achte ich irgendwie immer gar nicht, ob jetzt die Karte ein oder drei Boost-Icons hat. Grundsätzlich muss man sowieso wissen, wie man den Hieb nimmt und das ist dann gar nicht mehr so wichtig, ne?
Ja.
Ich denke mal, jetzt auch gerade so, wo ja Thor so bei so manchen langsam ankommt. Ich glaube, generell kann man ja dann durch die modularen Encounter-Sets gerade so die Villains, die jetzt nicht so die Welt an Minions in ihrem Deck haben, ja, denke ich, auch nochmal etwas mehr Spaß haben mit Thor, der eben an Minions gebunden ist oder das so ein bisschen steuern, ja, denke ich mal.
Absolut, ja. Ja. Björn, hast du dein Thor schon?
Nee, ist heute versandt worden. Genauso wie Dr. Strange. Okay. Ich sollte morgen hier ankommen.
Ja, schön, schön. Ja. Ja, Thor ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Also, ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt. Für die, die es noch nicht gesehen haben, auf meinem YouTube-Kanal gibt es ein Video zu Thor, weil er eben jetzt in der deutschen Version erschienen ist. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Thor macht Spaß. Und ja, das ist auch so das nächste Thema, das ich vielleicht ganz gerne ansprechen würde. Aktuelle und kommende Veröffentlichung. Und wir können ja da mal kurz bei der deutschen Version bleiben. Thor haben wir schon angesprochen. Ich kann aber trotzdem gerne nochmal das ein oder andere Wort zu sagen. Held, der mir persönlich sehr, sehr viel Spaß macht, auch wenn er generell nicht als der Stärkste gilt. Er hat so seine Schwächen. Wie gesagt, guckt euch das Video dafür an. Da gehe ich da ein bisschen mehr drauf ein. Der nächste Held, der dann auch noch erscheint oder beziehungsweise schon erschienen ist, ist dann Dr. Strange. Und Jonas, hast du schon Erfahrung mit Dr. Strange? Magst du mal was dazu sagen?
Ja, also ich habe schon viel Erfahrung mit Dr. Strange gemacht. Zum einen in dem Sinne, da ich ihn selber schon das ein oder andere Mal gespielt habe. Es ist eine wirklich tolle Mechanik, die da Fantasy Flight Games mit dem Charakter reingebracht hat, da ja Dr. Strange dieses Invocation Deck hat. Auf Deutsch wird es wahrscheinlich Zauberer-Deck heißen. Ich weiß es nicht.
Ich bin sehr gespannt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe nicht, dass es einfach so übersetzt ist, wie Google mir das übersetzt. Das wäre sehr bitter.
Ja, definitiv. Aber gut, jedenfalls, es ist schon unglaublich stark, dass man praktisch so ein kleines Deck nochmal neben seinem eigenen hat. und da eben die Sprüche wirken kann. Und ich selber habe ihn noch nicht ganz so oft gespielt, muss ich sagen, weil ich natürlich sehr gerne kooperativ spiele und ich habe einen Mitspieler, der Doctor Strange unheimlich mag. Und Doctor Strange ist, das wird man, denke ich, vielleicht doch merken, ein sehr, sehr, sehr starker Charakter. Und ja, für mich selber ist es schon fast so, dass ich ihn etwas zu stark finde. Oder ich meine, die Art und Weise, wie ich ihn jetzt spiele, wäre im Leadership-Aspekt, um praktisch einfach die Minions als, ja, zum Reinrennen auszuspielen und nebenbei einfach die Ressourcen habe, um dann die ganzen Invocations zu spielen eben. Und die haben ziemlich guten Impact auf das Spiel. Da ist, denke ich, alles Mögliche vertreten, von Thwart entfernen bis hin zu Schaden machen, stunnen, seine Freunde taffen. Also ich finde, er deckt schon wirklich sehr, sehr viel ab.
Ja, ich weiß nicht, Björn, wie viel hast du schon zu Doctor Strange gesehen?
Da dein Video natürlich.
Ja, gute Antwort.
Und ich habe mir auch die Karten bei der Hall of Heroes angesehen und dass Doctor Strange irgendwie als der stärkste Held gilt, das zieht sich ja seitdem schon so ein bisschen durch. Und also so richtig motiviert, ihn gleich auszuprobieren, gleich zu spielen, bin ich dadurch tatsächlich nicht. Weil also auch Captain America zum Beispiel, der ja auch so stark ist, ist jetzt keiner meiner bevorzugten Helden, noch keiner, auf den ich sonderlich motiviert bin.
Ja.
Ich freue mich aber auf die Protection-Karten, die bei Doctor Strange dabei sind. Da sind ja auch so ein paar dabei, die so ein Must-Have, glaube ich, sind.
Ja, es sind wirklich gute Karten noch dabei, ja. Es wird auch gerade im Chat gefragt, wie ist denn die Quote Sieg-Niederlage mit Doctor Strange? Also ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, aber meine Quote ist 100% Sieg. Ich habe noch kein einziges Spiel mit Doctor Strange verloren. Ich habe ihn eine Zeit lang wirklich relativ viel gespielt. Ich habe ihn jetzt auch schon einmal gegen die Galaxy Most Wanted Box im Expand gespielt, mit Captain Marvel zusammen. Ja, also sowieso noch ein starker Held dazu. Und Doctor Strange ist einfach wirklich, wirklich gut. Also ich sage ja immer, es ist immer ein bisschen Ansichtssache, wer der Stärkste und wer der Schwächste ist. Aber Doctor Strange ist der Stärkste und da würde ich auch ehrlich gesagt keine Diskussion zulassen. Wer es nicht so sieht, der spielt Doctor Strange wahrscheinlich falsch. Der ist extrem gut. Und ich spiele ihn auch Leadership. Auch weil Wong, sein Ally, für mich so ein wichtiger Charakter bei ihm ist, der boostet ihn nochmal. Und dieses Invocation-Deck, da sind nicht nur sehr günstige Karten drin, die man dann auch nicht auf der Hand hat. Also man hat dann noch eine zusätzliche Ressource, weil man sie ja von dem Deck direkt spielt. Da sind auch extrem starke Fähigkeiten dabei. Null Ressourcen, um drei Karten zu ziehen zum Beispiel. Dann hat man die Möglichkeit, diese Effekte öfter nochmal zu triggern mit Karten aus Doctor Strange Heldenset und der ist einfach übertrieben gut. Ich spiele ihn deswegen tatsächlich auch gar nicht so häufig, weil ich den Ausgang des Spiels denn kenne, wenn ich ihn spiele. Aber er macht trotzdem echt eine Menge Spaß.
Aber meint ihr, die Designer haben da Fehler gemacht, haben irgendwie nicht aufgepasst? Weil ich meine, dieses Invocation-Deck wird ja Absicht sein und die Kosten werden Absicht sein. Haben sie das nicht irgendwie zu Ende gedacht?
Meine Meinung das ist nicht nur bei Marvel Champions so, das ist irgendwie bei allen FFG-Produkten, also Star Wars Legion und X-Wing, das sind die ich gespielt habe, und Netrunner, ist so, dass die Spieletester Dinge übersehen, die die Spieler dann einfach entdecken. Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht beim Testen entweder unter Zeitdruck standen und gar nicht so viel testen konnten, dass der Designer einfach dachte, seine Ideen sind so gut, die will ich unbedingt so reinbringen. Oder aber, dass sie ihn einfach gar nicht so effizient gespielt haben, wie die Spieler das denn selbst im Endeffekt gemacht haben und ihn für gar nicht so stark empfinden. Das ist ja bei Hulk so ein bisschen ähnlich. Die Designer sagen auch, Hulk ist genauso richtig, wie er sein soll. Er ist vielleicht ein bisschen schwach geraten, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr dran feilen können. Gut, keiner von uns arbeitet bei der FFG, wir wissen es nicht genau und den wahren Grund werden sie wahrscheinlich auch nicht nennen. Aber wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass die Masse der Spieler einfach besser ist als die Spieletester.
Also, ich denke mal, ich bin mir nicht sicher, ob sie was übersehen haben oder nicht. Ich meine, es ist ja natürlich immer so eine Sache auch, also in anderen, ich sag mal, Trading Card Games und Ähnlichem ist es ja auch oft so, dass die neuen Produkte ja so ein bisschen stärker sind, dass man sie kauft. Das glaube ich jetzt aber eher weniger, muss ich sagen. Ich denke, Mit manchen Karten haben sie schon Erfahrungen. Ich spiele auch ein anderes Spiel von Fantasy Flight Games, das praktisch im Endeffekt auch ein Living Card Game ist, nur eben im Arkham-Universum. Und da gibt es eben sehr viele Parallelen. Und da gibt es auch einen Charakter, der ein Spürnasendeck hat auf Deutsch. Ja. Und das funktioniert exakt so. Also es gibt da auch den Beat Cop und alles drum und dran. Es ist schon sehr amüsant, welche Parallelen man da so sieht. Ich bin mir da auch manchmal nicht so ganz sicher, was da bei den Spieletestern war. Ich muss allerdings auch sagen, für mich ist das in gewisser Weise auch okay, dass er so stark ist, weil ich meine, man weiß es ja und irgendwie macht das den Charakter natürlich nochmal. Ich meine, Doctor Strange ist ja natürlich auch eine große Hausnummer. Nur, dass man da halt eine Karte reinpackt, die ihn wieder ready machen kann. Eine Karte reinpackt, die ihm eine Joker-Ressource gibt. Und ja, das sind so ein paar Sachen, wo ich mir schon sage, da merkt man schon, dass irgendwas nicht ganz, ja, vielleicht auch ein bisschen zu viel war, einfach die ein oder andere Karte.
Ja, absolut. Aber ich will trotzdem noch mal sagen, er macht trotzdem extrem viel Spaß zu spielen, eben weil er auch so gut ist, ne? Also wenn ihr vielleicht ein Szenario spielt, das ihr eh schon öfter gespielt habt und ihr wisst, dass die Herausforderung da vielleicht nicht so riesengroß ist, macht es auch einfach Spaß, mit Doctor Strange einfach mal wirklich komplett durchzudominieren und extrem viele gute Kombos zu spielen. Also wirklich unfassbar guter Held. Ja, was steht denn im englischen Bereich an? Wir hatten jetzt die Guardians und als nächstes kommt dann für die Spieler, die die englische Version spielen, diesen Monat noch hoffentlich die Thanos-Box, über die noch gar nicht so viel bekannt ist. Wir haben auf der FFG-Seite ein paar Karten gesehen. Ich gucke sie mir meistens immer bei Hall of Heroes an, auf der Seite, die habe ich hier nebenbei auch offen. Wir bekommen wieder eine komplette Kampagne, so wie wir das schon kennen. Fünf Szenarien sollen dabei sein, zwei Helden. Und ja, auch die sehen sehr, sehr, sehr interessant aus. Der erste Held in der Box ist Monica Rambeau Spectrum. Wer die WandaVision-Serie gesehen hat, hat vielleicht schon Bekanntschaft mit dem Charakter gemacht, wenn er ihn nicht sowieso schon aus oder sie aus Comics kennt. Die finde ich sieht extrem interessant aus. Also da habe ich ja richtig Bock drauf, muss ich sagen.
Weil sie wegen diesen drei Energieformen auch super flexibel ist, ne? Weil sie wahrscheinlich jeden Aspekt abdecken könnte.
Ja, genau. Das sieht extrem cool aus, dass man da auch so die Kombinationsmöglichkeit hat, vielleicht einen Wert zu pushen und dann trotzdem in einem anderen Energieform einen anderen Wert zu erhöhen. Das könnte sehr, sehr interessant werden. Also mit sie gefällt mir wirklich, wirklich gut, muss ich sagen, auf den ersten Blick. Ja.
Aber dass die Thanos-Box auch kommt, ist realistisch oder gab es in der Vergangenheit bei englischen Releases auch schon mal Verzögerungen?
Die gab es sicherlich. Ich glaube, dass sie eigentlich aber wieder einigermaßen auf Plan sein sollten. Es gibt ja immer noch dieses große Problem mit den. Oh, irgendjemand rauscht da in der Leitung, aber gewaltig. Mr. Mimikma, irgendwie hast du gerade Mikroprobleme. Jetzt ist wieder gut. Gibt es ja immer noch das Problem mit der Containerverfügbarkeit, also mit Frachtverfügbarkeit aus China. Verspätungen von Containerschiffen ist immer noch so, nicht nur durch diese Problematik, die es da mal im Suezkanal gibt, die ist ja mittlerweile aufgelöst. Dieser Ever Given, die da mal quer stand, ist ja mittlerweile in Rotterdam angekommen. Aber auch Frachten sind auch unfassbar schwierig zu bekommen und teuer geworden. Also ich weiß das so aus dem privaten Umfeld, dass so ein 40-Fuß-Seefrachtcontainer hat so ungefähr 3.000 Euro Fracht bislang gekostet. Mittlerweile zahlt man über 10.000 Euro Fracht. Und wenn man dann überhaupt noch einen erwischt, daher kann es natürlich immer noch zu Verzögerung kommen.
Wenn ich da kurz was zu sagen kann, ich habe in den letzten Tagen, soll wohl jetzt von Asmodee sicher sein, dass die Box am 28. erscheint, diesen Monat.
Perfekt. Ratet mal, wer am 28. Geburtstag hat. Sehr, sehr gut.
Monica Rambeau?
Ja, vielleicht auch. Ja, der zweite Held ist denn Adam Warlock, auf den bestimmt auch schon der ein oder andere gespannt guckt. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, wie spaßig da der Deckbau wird, weil man ja schon sehr eingeschränkt ist. Für die, die es jetzt vielleicht gerade nicht vor Augen haben, Adam Warlock nimmt Karten aus jedem Aspekt mit. Und die müssen dann auch gleichmäßig aufgeteilt sein, aber er darf jede Karte nur maximal einmal dabei haben. Korrigiert mich bitte, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe, aber so habe ich es gerade in Erinnerung. So müsste es sein. Jeder Aspekt, aber jede Aspektkarte maximal einmal.
Das kommt darauf an, wie viel Spaß man beim Deckbau hat. Also ich finde es super spannend, ich würde mich darauf freuen. Da gibt es ja unglaublich viele Kombinationen und da in dieser App, wo man diese deine Decks reinstellen kann, wird bestimmt vor Warlock-Decks explodieren.
Ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass Decks dadurch nicht effizient werden. Weil eigentlich hat man ja schon häufig Karten dabei, die man dann öfter als einmal dabei hat, eben um sie häufiger zu ziehen, um sie dann auch effektiv spielen zu können. Und da könnte ich mir irgendwie vorstellen, dass man irgendwie immer so zusammengemixte Hände hat, wo nichts so richtig gut als Combo zusammenpasst. Das wird wahrscheinlich schwierig werden.
Ja, aber dafür hast du ja aus allen Aspekten, da kannst du ja wieder Kombos starten, die du so noch gar nicht gedacht hast.
Ja, da muss man wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer gehen, was für Kombos da möglich sind.
Also es gibt ja auch schon einige Karten, die ja tatsächlich so ein bisschen auf ihn zugeschnitten sind. Der Summon Spell zum Beispiel oder also der dir praktisch, also einige Karten, die du nur als spielen darfst, wenn du den Mystic Trade hast. Mhm. Natürlich schön für alle Doctor Strange-Spieler als auch
Scarlet Witch.
Scarlet Witch, danke dir. Aber ich glaube, da haben die Macher sich da auch schon so ein bisschen den Kopf drüber gemacht, dass da aber auch was Vernünftiges zu spielen ist dann. Und ich persönlich freue mich auch sehr auf den Helden. Also ich denke mal, ich persönlich werde da auch eher in der Richtung so eine Art Leadership gehen, so die nettesten Allies eben aus den verschiedenen Aspekten nehmen, aber das werde ich dann auch erst sehen. Aber es ist auf jeden Fall wieder ein sehr originelles Konzept zu dem Charakter, muss ich sagen.
Ja, absolut. Und es ist auch wieder was sehr, sehr Einzigartiges. Das kann FFG ja wirklich sehr, sehr gut in diesem Spiel. Ich hoffe einfach auch, dass er mich überrascht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so auf den ersten Blick bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß echt noch nicht, ob der mir gut gefallen wird. War bei Miss Marvel zum Beispiel auch so. Und Miss Marvel ist immer noch meine absolute Lieblingsheldin in diesem Spiel. Ich hoffe einfach, dass da derselbe Überraschungseffekt kommt. Ich würde gerne nochmal eure Meinung zu einer Karte hören. Und zwar gibt es die Karte Living Tribunal. Kommt mit Adam Warlock. Das ist eine Karte, die wird ins Encounter-Deck gemischt. Glaubt ihr, dass da eine zweite Version mit einem orangenen Rücken dabei sein wird? Weil meine Hüllen zum Beispiel sind alle durchsichtig. Ich würde dann quasi sehen, wo diese Karte ist oder sehen, wenn diese Karte oben aufliegt. Würde ich ein bisschen schade finden.
Ich befürchte, genau das wird der Fall sein.
Ja, davor gehe ich sehr schwer aus, weil auf dieser Karte steht Aktion, mische die Karte ins Deck und dann steht noch in Klammern, ohne hinzuschauen. Ja, ich glaube, das könnte schon im Endeffekt darauf deuten, dass es so sein wird.
Ja, das kann natürlich sein. Wäre ein bisschen schade. Also wäre echt cool, wäre wirklich cool, wenn sie da eine mit einem orangenen Rücken reinpacken würde, damit sie jedenfalls farblich ins Encounter-Deck passt. Damit man nicht unbedingt weiß, wann man sie zieht. Okay, im besten Fall weiß man es sowieso nicht, wenn sie oben aufliegt. Für alle, die Hüllen spielen, die farblich sind, wird das wahrscheinlich egal sein. Kleiner Vorteil für mich, ne? Wenn ich nur durchsichtige Hüllen spiele, weiß ich, wann sie kommt. Ja.
Geht mir genauso. Ja. Mir kam eben noch der Gedanke, wahrscheinlich macht es auch marketingtechnisch Sinn, diese beiden Helden in so eine Thanos-Box zu packen, so ein Hero-Pack Adam Warlock. Da würden bestimmt auch ganz viele Menschen da draußen denken, hä? Wer ist das denn jetzt? Ähnlich wie man schon bei Nebula oder Valkyrie wahrscheinlich gucken wird.
Ja.
Was dann doch die Karte kurz angeht, zu Living Tribunal hier, ich denke, vielleicht macht es den Wert der Karte ja zumindest etwas besser, weil man dann ja vielleicht planen kann und weiß, okay, die nächste Karte, die jetzt gezogen wird, ist definitiv mein Tribunal und es macht, denke ich, ja wenigstens einen kleinen spielerischen Vorteil her, denke ich mal.
Ja, auf jeden Fall. Stimmt, das kann natürlich sein. Kann natürlich sein, dass das auch wirklich die Überlegung dabei war dann auch, das eben dann nicht zu tun. Ich finde die Karte auf jeden Fall interessant. Das ist auch mal wieder eine neue Möglichkeit oder eine neue Mechanik, die sie einbauen, dass man das Encounter-Set direkt beeinflusst. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Was vielleicht sogar noch ein bisschen spannender ist als die beiden Helden, sind eben die Schurken, die dabei sind. Denn es werden ja die Black Order sein. Zumindest kennen wir da schon drei Schurken plus Thanos natürlich, der Leader dieser Box. Das wird bestimmt einer der meist erwartendsten Schurken sein überhaupt. Über die anderen zwei Szenarien ist nicht allzu viel bekannt. Es gibt Bilder aus dem spanischen FFG, ist es, glaube ich, da sind Hela und Loki abgebildet. Aber inwieweit das jetzt schon bestätigt ist, kann ich leider nicht sagen. Es gibt auch eine Karte, auf der die weiteren Mitglieder der Black Order abgebildet sind. Ich würde es schon fast ein bisschen komisch finden, wenn wir nicht fünf Szenarien, beziehungsweise vier Szenarien mit den Black Order-Member haben, sondern Loki und Hela noch dabei haben, die thematisch vielleicht nicht so ganz in die Box passen, oder?
Björn?
Thematisch nein, aber sie sind einfach auch mal dran. Ne? Also, dass Loki irgendwie noch mehr Spotlight in dem Spiel bekommt, als nur hier der Erzfeind von Thor zu sein, das ist auf jeden Fall angebracht. Ne? Und Hela ist auf jeden Fall auch eine wichtige Person. Also theoretisch könnten sie irgendwann nochmal so eine Asgard-Pack rausbringen, wo dann, keine Ahnung, Odin nochmal eine Rolle spielt oder Surtur. Also meine Möglichkeiten gibt es da ja ohne Ende.
Ja, da würde ich mich Björn voll und ganz anschließen. Ich denke, Asgard hat für mich thematisch eine eigene Box verdient, um eben vielleicht auch etwas auf den Loki-Hype, ja gut, ich meine, jetzt ist die Serie leider vorbei, aber zumindest etwas vielleicht aufspringt und einfach nochmal schön Content zwecks Asgard rausbringt. Dass da was kommt, denke ich mir ganz sicher. Aber ja, in der My Titans Box würde es, wie du schon gesagt hast, ja nicht ganz so sehr reinpassen thematisch.
Mhm. Kommt dann zur zweiten Staffel.
Ja. Wer wären denn die Helden? Sollte es eine Asgard-Box geben, wer wären denn eurer Meinung nach die Helden, die dabei sind, wenn wieder welche dabei sind? Jane Foster als Thor und Beta Ray Bill oder Heimdall vielleicht? Oder Loki vielleicht?
Also diese Jane Foster als Thor Comic-Geschichte kenne ich noch gar nicht. Also klar, ich sehe sie als einen Verbündeten gibt sie ja. Dann im nächsten Film wird sie thematisiert. Aber Heimdall, ja, das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Die anderen seiner Fandral, Holgun und Volstagg, sicherlich nicht als Helden, aber als Charaktere fehlen die auch irgendwie noch. Und da kann man auch sowas wie eine Asgard-Box mit einer Olympia-Box irgendwie mischen. Und da noch mit Zeus, Herkules und so, die gibt es ja in den Comics auch alle irgendwo.
Götterdämmerung. Also für mich ist eigentlich ganz außer Frage, dem Kartenspiel fehlt definitiv ein Loki. Da hoffe ich am meisten drauf. Das wäre wirklich, wirklich toll. Ansonsten kommt ja vielleicht auch der ein oder andere Held, der jetzt nicht unbedingt direkt was damit zu tun hat. Ich meine, ich verbinde ja jetzt die Monica, also Spectrum oder auch Warlock. Ich kenne die Comics natürlich nicht, aber ich verbinde die jetzt ja eher weniger mit Thanos, beziehungsweise wenn schon eher Warlock, aber ja. Es kann mir auch vorstellen, dass vielleicht ein Nicht-Asgardianer dabei sein könnte, aber über Loki würde ich mich definitiv am meisten freuen.
Ja, dass das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit ist, sehen wir an Nebula, haben wir dann auch bald als Heldin und auch als Szenario. Würde ich mich auch auf jeden Fall auch darüber freuen. Ich finde, Asgard ist auch eine nette Thematik. Und ja, nordische Mythologie, ich hatte das auch in meinem neuesten Video kurz angesprochen, eh so die Mythologie, mit der ich mich am ehesten befasse, liegt vielleicht auch daran, dass ich irgendwie aus dem Norden komme und mich als Nordlicht sehe. Ja, dass wir so diesen Olymp und so haben. Ich fand das als Kind immer so ein bisschen, deplatziert in Comics, dass eben auch mythologische Figuren aufgegriffen worden sind. Mittlerweile habe ich damit nicht mehr so das Problem. Also wie gesagt, nordische Mythologie finde ich auch ganz gut, aber ich fand das immer irgendwie so ein bisschen... Es hat mich immer ein bisschen verwirrt. Ich kannte Herkules zum Beispiel aus dem Disney-Film und auf einmal tauchte der auch in einem Marvel-Comic auf mit einer ganz anderen Design und sowas. Das fand ich dann irgendwie immer schwierig zusammenzubringen.
Das stimmt, da hat er einen Vollbart.
Ja. Und wird nicht von Til Schweiger gesprochen.
Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst.
Ah, doch, ich weiß alles über Herkules. Also, den Disney-Film. Ja. Ja, die... Schurken aus dem Set sind natürlich auch interessant. Ebony Maw ist der erste, der uns da gezeigt wird. Das ist dieser Magier, wer vielleicht nur die Filme kennt und die Namen nicht so drauf hat, ist dieser Magier. Der wird einen der Szenarien haben und sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Der wird auch die Helden dann mit Zaubersprüchen und so belegen. Selbst ist auch ein Mystiker, hat dementsprechend Spells und Zauber und so. Und das ist ganz interessant. Ein weiteres Duo, das wir als Szenario haben werden, sind Proxima Midnight und Corvus Glaive. Auch die beiden sind ja quasi zusammen in dem Film aufgetreten. Das waren die Vision als erstes angegriffen haben. Da ist ein gemeinsames Szenario. Da ist immer noch nicht ganz klar, wie es sein wird, wie man sie besiegen soll. Denn scheinbar sieht es so aus, als müsste man sie gleichzeitig besiegen. Ein Text in der FFG-Seite deutet darauf hin, dass sie gleichzeitig besiegt werden müssen. Mal schauen, wie da die Mechanik sein wird. Denn wie gesagt, zwei Szenarien, die wir noch nicht kennen. Und eben Thanos. Das ist möglicherweise der am meisten erwartetste Schurke, zumindest für alle, die mehr im MCU sind und weniger in den Comics sind. Und ich persönlich muss auch sagen, Thanos war ja schon auf der Grundbox abgebildet und damit war eigentlich auch klar, dass er irgendwann kommt. Und ich habe ihn mir auch echt gewünscht. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Thanos, freut ihr euch? Also ist das der Schurke, auf den ihr gewartet habt?
Also thematisch gesehen muss ich sagen, glaube ich auch, wird das ein Riesenspaß, dass Thanos sich dazu gesellt. Und auch von der Stärke her bin ich da der Meinung, dass er da auch wieder sicher einen Platz neben Ronan einnehmen darf. Und ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf Thanos, ja.
Ja, auf jeden Fall, das ist der Höhepunkt sozusagen. Erstmal darauf wurde hingearbeitet. Vielleicht hat Thanos ja auch zwei Szenarien in irgendeiner Form in dieser Box. Der Collector hatte doch auch zwei, oder kann man das so sagen?
Ja, genau, ist so.
Ja, also insofern, also vielleicht kommt Thanos sogar so ein bisschen früh an der Stelle, ne? Weil wenn jetzt so die Gerüchte sind, dass die nächste große Box nach Thanos Sinister Six Spider-Man-Thema haben wird, dann ist das eher schon wieder so ein bisschen, eher so ein Downgrade, finde ich, für mich persönlich.
Ja, ich glaube von der Gefahr, die der Schurke ausstrahlt, schon irgendwie. Wobei ich sagen muss, Sinister Six, wenn es dann so sein sollte, würde ich richtig geil finden, weil irgendwie Spider-Man eh mein Lieblings-Marvel-Held und Sinister Six fand ich schon immer genial. Aber ja, ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht ein bisschen früh kommt. Ob man sich dann noch steigern kann, ist die Frage. Aber vielleicht soll es auch einfach thematisch abgeschlossen sein und künftig sehen wir dann halt vielleicht solche Sachen wie die X-Men und so, die dann vielleicht zwei, drei Kampagnenboxen bekommen.
Ja.
Genau, ich denke mal schon, dass FFG zumindest einen Plan für auf mehrere Jahre hinweg hat, was sie wann so ein bisschen rausbringen und wo sie darauf thematisch hinarbeiten und dass das dann schon eine bewusste Entscheidung ist.
Ja, das ist auch so ein nettes Thema. Was glaubt ihr, ich schmeiß das mal kurz so ein, auch wenn wir das vorher nicht irgendwie abgemacht haben, was glaubt ihr, wie lange wird sich dieses Spiel halten? Also ich habe wirklich nicht so viel Erfahrung mit Living Card Games und deren Haltbarkeit. Aber was glaubt ihr? Marvel Champions, hat das noch ein paar Jahre vor sich oder ist der große Hype vorbei und jetzt flaut es schon ab?
Ein paar Jahre auf jeden Fall noch. Also ich meine, dass das Herr der Ringe Living Card Game war ja ziemlich, hat jetzt glaube ich dieses Jahr 10-jährigen Geburtstag, ist ja erst Ende letzten Jahres eingestellt worden mit neuem Content. Ich weiß gar nicht, dass Jonas gleich sagen könnte, seit wann Arkham läuft. Ich glaube, ich spiele es auch ein bisschen. Die sind jetzt im 5., 6. Zyklus sind die. Also ja, eigentlich auch schon 5, 6 Jahre in dem Zusammenhang, ne?
Ja, die sind auch schon lange dabei. Die haben jetzt sogar komplett umgestellt. Die hatten, wie wir es ja jetzt kennen, mit diesen Heldenpacks, die wir ja bekommen, die haben komplett aktuell umgestellt. Die machen keine kleinen Plastikkartons mit Geschichten mehr, also wie jetzt bei uns eben die Helden. Die fangen jetzt auch einfach an, Komplettboxen nur noch zu verkaufen. Und es geht auch heiter weiter bisher bei Arkham. Und ich denke doch sehr, dass es bei Marvel Champions nicht anders sein wird. Es hat, glaube ich, einen sehr großen Platz mittlerweile in der Tabletop-Welt erreicht. Von daher, auch vom Spielstil und auch von den Verkaufszahlen, bin ich mir auch sicher, dass sich das noch gut halten wird. Und ich hoffe es zumindest sehr.
Vielleicht werden irgendwann mehr Schurken als Helden sozusagen erscheinen, weil da mehr Potenzial ist. Vielleicht werden auch Helden irgendwann nochmal neu aufgelegt werden mit irgendwie, vielleicht gibt es irgendwann einen roten Hulk, der irgendwie nochmal besser als der grüne Hulk ist. Ist ja auch möglich. Oder ein Doctor Strange ohne sein Invocation-Deck, weil er seinen grünen Stein verloren hat.
Ja, kann natürlich sein. Ne? Das ist auf jeden Fall auch eine Option. Würde vielleicht für den einen oder anderen Helden gar nicht schlecht sein, wenn der nochmal ein neues Deck bekommt. Ich hatte mir auch überlegt, wäre ja auch durchaus eine Option, ein Set zu bringen, in dem man einfach mehrere neue Heldendecks für bereits existierende Helden verarbeitet. Vielleicht für Hulk, für Thor, für Iron Man und so. Da gibt es bestimmt auch noch irgendwie andere Möglichkeiten, die zu spielen.
Wenn man jetzt bei der Ankündigung von The Hood sieht, dass das Standard-Encounter-Set ja quasi auch nochmal neu aufgelegt wird. Also Möglichkeiten gibt es da einfach noch unglaublich viele.
Das denke ich auch, ja. Der Chat ist eigentlich auch relativ einig, dass das Spiel wahrscheinlich noch einige Zeit laufen wird. Das hoffe ich übrigens auch, ne? Keine Frage. Ich kenne keine Verkaufszahlen. Man könnte annehmen, dass es sich ziemlich gut verkauft, wenn man sieht, wie schnell Sachen ausverkauft sind. Ne? Das ist so ein bisschen der Indikator dafür, dass es zumindest kein Ladenhüter ist. Ich hoffe einfach auch, dass es noch lange läuft. Thematisch ist so viel noch möglich und man kann so viele neue Sachen noch einbauen und bisher sind sie zumindest, was die Ideen angeht, nicht müde geworden. Und wenn Arkham auch schon so lange läuft und es da so viele Parallelen gibt, wird es da wahrscheinlich auch künftig noch das ein oder andere Szenario und Helden geben, den man da irgendwie adaptieren kann.
An der Stelle würde ich, glaube ich, auch noch einbringen, man muss ja überlegen, bisher hat man ja mit dem ganzen Superhelden-Thematiken, ist man ja eigentlich sehr, sehr vorsichtig im deutschen Raum, was Übersetzungen angeht. Das war ja auch mal eben das Thema. Also mittlerweile hat ja praktisch das Kartenspiel ja auch, es hagelt ja auch hier in Deutschland jetzt die Releases von den ganzen Produkten, jetzt Strange, Tor. Die ganzen anderen Sets, die jetzt schon draußen sind. Und ich bin mir ganz sicher, und ich glaube, das war auch ein Argument von Fantasy Flight beziehungsweise von Asmodee, dass sie gesagt haben, sie machen das nur, wenn sich das verkauft. Das war ganz, ganz wichtig, soweit ich weiß. Und da sie weiter und weiter deutschen Content bringen, muss das auch dementsprechend gut ankommen, denke ich. Ja.
Gutes Argument, ja.
Ja, genau. Das ist genau richtig. Asmodee wollte das ja erst nicht rausbringen, weil sie eben schlechte Erfahrungen mit Superheldenspielen gemacht haben. Aber dann war ja der Wunsch der Community so groß, das auch in Deutsch zu bringen, dass sie sich das dann glücklicherweise nochmal anders überlegt haben. Und ja, ich hoffe auch einfach, dass es für sie erfolgreich läuft, damit es auch für euch weiterhin alle Sets gibt, die dann auch im Englischen kommen.
Ich bin ja mal super gespannt. In dem YouTube-Video, in dem letzten Podcast, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ja War Machine auf Deutsch schon für Oktober angekündigt wurde. Also ich bin mal sehr gespannt, ob das wirklich klappt. Denn würden wir ja den deutschen War Machine bekommen, ja, bevor wir überhaupt die Guardians-Box bekommen, obwohl er im Englischen erst nach der Thanos-Box erscheint. Das ist ja auch komplett ganz verwirrend.
Ja, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, August ist Thanos dran, September wäre Nebula dran, Oktober wäre dann auch bei uns War Machine dran, das wäre dann vielleicht ein zeitgleicher Release. Könnte sein, vielleicht, irgendjemand hatte das unter einem meiner YouTube-Videos, nee, unter dem letzten Podcast geschrieben,
Ja, genau.
dass da, ja, dass die verschiedenen Sprachen gleichzeitig produziert werden, um einfach Kosten zu sparen und denen auch gleichzeitig verschickt werden. Und dann wäre es ja durchaus naheliegend, dass die dann auch zeitgleich in den verschiedenen Sprachen erscheinen. Also durchaus möglich.
Ja, das hört sich schon sehr plausibel an.
Ja, absolut, ne? Ich weiß nicht genau, welche Drucker sie da alle haben, ob sie nur einen Drucker haben oder ob sie das auf verschiedene teilen. Ach, dazu muss ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber mir ist da was echt negativ aufgefallen, was auch irgendwie an dem Drucker liegen muss. Die Karten von Star-Lord, zumindest in meinem Set, sind alle größer als alle anderen Karten. Die sind minimal größer und deswegen habe ich echt Probleme mit meinen Hüllen. Das ist super nervig. Habt ihr das auch schon irgendwie gemerkt bei manchen Karten? Also ich habe es das erste Mal damals bei der Red Skull Box gemerkt. Da war auch die Beschaffenheit der Karten ganz leicht anders als bei dem der Grundbox. Und bei den Star-Lord-Karten ist mir das leider etwas negativ aufgefallen, dass die wirklich größer sind.
Also ich weiß nicht, ob ich es merken würde. Ich habe es noch nicht gemerkt, aber ja, das wird super nervig auf jeden Fall. So, oder super unprofessionell eigentlich auch.
Also ich habe jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht. Ich werde definitiv später mal zu meinem Star-Lord rennen und das mal genauer anschauen. Ich habe es noch nicht gemerkt. Ich denke, also was aktuell, da ich ja auch jetzt auch so ein bisschen in den Kickstartern dabei bin, was ich halt gerade höre, ist, dass gerade einfach eine ziemlich krasse Papierflaute herrscht. Und es kann schon sein, dass vielleicht jetzt die ein oder anderen an den ein an und anderen Maßnahmen an Papier gespart wird. Also ich könnte mir das schon vorstellen, dass da vielleicht dann da irgendwas verändert wurde oder irgendwas Ähnliches. Ich weiß es auch nicht genau, aber ja, komisch.
Ja, wirklich.
Da mal eine kurze andere Frage. Ich habe zwei Goods bekommen. Ist das normal gewesen?
Müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich gar nicht.
Okay.
Gucke ich nachher mal nach, schreibe ich dir dann.
Okay.
Ja. Ja, Papier ist auch wirklich eine Kappe. Also Holz ist auch ein extremes Problem. Ich weiß nicht, wer da irgendwie beruflich mit zu tun hat oder so. Aber der Holzpreis ist ja so dermaßen in die Höhe geschossen, dass zum Beispiel auch Paletten Mangelware sind, da wurde ja auch künstlich verknappt, dann ist der Preis mal auf über 1000 Dollar pro, es wird so ganz komisch gerechnet, gegangen, ist jetzt mittlerweile wieder auf knapp 550 gefallen, zumindest als ich das letzte Mal geguckt habe, Anfang der Woche. Ich hoffe, dass sich das vielleicht dann auch in Zukunft wieder ein bisschen entspannt. Ich habe auch gehört, Benzinpreise sind wohl auch explodiert. Ein Kollege hat mir heute erzählt, er hat irgendwie für 1,60 tanken müssen, was wohl extrem hoch ist. Unser Auto tankt schon lange kein Benzin mehr, deswegen kann ich das nicht sagen. Ja, momentan wirklich viele Knappheiten in verschiedenen Bereichen. Auch Plastik, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ist auch künstlich verknappt worden. Die Preise für Plastikprodukte sind so dermaßen in die Höhe geschossen, das ist schon echt unnormal.
Nochmal eine Frage, du, weil gerade Star-Lord angesprochen wurde. Damals in deinem Video, weiß ich noch, hattest du, glaube ich, so ein bisschen die Befürchtung, dass er vielleicht sehr stark oder zu stark sein könnte aufgrund seiner Ressourcen, die er da irgendwie dazu bekommt. Das hattest du in einem Tor-Video auch kurz angesprochen. Da klang es jetzt eher so, als ob die zusätzliche Encounter-Karte nicht unbedingt die Ressourcen wert ist.
Ja, also ich kann noch nicht so viel dazu sagen. Ich habe noch nicht wirklich viel Guardian spielen können, bis auf Gamora. Die habe ich ein bisschen mehr gespielt. Deswegen kann ich da jetzt kein endgültiges Urteil sagen. Aber das, was ich bisher so gesehen hatte, ich hatte manchmal den Fall, dass es sich nicht gelohnt hat, die zusätzlichen Encounter-Cards zu nehmen für das, was ich gespielt habe. Natürlich weiß man das vorher nicht. Aber manchmal hat mich das. Haben mich die zusätzlichen Encounter-Cards wirklich, wirklich in Bedrängnis gebracht. Ich hatte auch Spiele, da war das jetzt nicht so. Da wird dann auch noch mal. Ich habe noch mal geplant, extra für die Guardians noch mal ein Video zu machen, weil ich jetzt beim ersten Mal spielen irgendwie den Eindruck hatte, dass keiner von denen so gut war, wie ich das erwartet hatte. Was wahrscheinlich eher daran liegt, dass ich noch nicht mit dem klargekommen bin, dass ich noch nicht das richtige Deckkonzept gefunden hat. Aber ich war etwas überrascht, muss ich sagen.
Also zwecks Star-Lord, wenn ich so meine Expertise reinbringen dürfte,
Gerne.
ist unter meinen Top 3, die ich gerne spiele, natürlich storytechnisch eine Fähigkeit, die heißt, was kann schon schief gehen, muss einfach Spaß machen. Ich denke, also es kommt manchmal drauf an, zum Beispiel die drei Ressourcen für den Helicarrier auszugeben, das ist mir dann doch schon manchmal die Encounter-Karte wert. Da sich das dann relativ auspendelt wieder, da der Helicarrier dann permanent liegt und mir direkt Vorteile bringt für die komplette Runde. Allerdings wirklich für Allies oder Ähnliches setze ich die Fähigkeit nicht ein. Allerdings kann man wirklich, wirklich massiven Schaden mit diesem Sliding Shot machen. Der ja 5 Schaden plus 2 für jede Encounter-Karte. Und wenn du da halt ein bisschen Setup hast mit deinem Helm, der ja sagt, du kriegst für jede Encounter-Karte auch dann eine zusätzliche Handkarte. Da kann man sich schon ein bisschen was anleppern und man hat im Endeffekt, so war das für mich bisher, immer ein, zwei richtig, richtig gute Züge, wo man massiv Schaden, und ich rede ja über in der Kombination mit Leadership eben mit über 30, 40 Schaden, plus die Sliding Shots eben. Aber das sind dann halt eher, man sollte es wirklich nicht für jeden Mist ausgeben, die 3 Punkte. Ich glaube, dann ist das wirklich recht fein.
Okay, ja, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel gespielt. Den Eindruck, den ich bisher hatte, ist, dass sich die Element Guns, ich glaube, das ist der, so heißen die, ne, dass sich die wirklich lohnen. Damit hatte ich irgendwie gefühlt mehr gemacht als mit anderen Karten.
Ja, es ist gar nicht schlecht für eine Handkarte, die man wegwirft, im Endeffekt 3 Piercing-Schaden zu machen. Ja.
Im ersten Spiel hatte ich sogar übersehen, dass die Dinger Piercing-Schaden machen und habe dann damit Tough-Statuskarten teilweise in den wegnocken müssen und so. Hätte ich mir komplett schenken können. Ist mir dann irgendwann am Ende des Zuges aufgefallen, als ich die Karte nochmal richtig gelesen habe. Ja, wenn man jemanden zum ersten Mal spielt, dann passiert sowas eben ganz gerne mal. So, sehr schön. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Ich denke, ein kurzes Thema können wir kurz nochmal anschneiden. Da würde ich ganz gerne nochmal auf eure Lieblingsaspekte gehen und vielleicht nochmal so ein kleiner Ausblick, welche Karten ihr in welchem Aspekt besonders gerne spielt. Ich mache mal den Anfang ausnahmsweise. Also mein Lieblingsaspekt ist mittlerweile tatsächlich der Protection-Aspekt geworden. Wir haben so viele coole Setups im Protection-Aspekt mittlerweile. Quicksilver im Protection ist super. Captain Marvel, da haben wir schon öfter mal drüber gesprochen, liebe ich einfach im Protection-Aspekt. Groot gefällt mir auch ganz gut, der allerdings nicht alleine, der braucht einen starken Verbündeten, also einen starken Mitspieler, finde ich. Protection ist wirklich, wirklich cool und ich mag all diese Karten, die ihren Effekt triggern, wenn du verteidigst und keinen Schaden bekommst. Unflappable, um eine Karte zu ziehen. Hard to ignore ist wirklich schwer zu ignorieren, denn du kannst damit Threat Marker vom Main Scheme entfernen. Electrostatic Armor, das ist quasi sowas wie Retaliate, du schmeißt Schaden zurück, dann gibt es Dauntless, das ist Retaliate, genau diesen Regeltext bekommst du, sofern du noch volle Lebenspunkte hast. Und mehr Schaden und mehr Sachen zu triggern, indem man verteidigt, als tatsächlich im eigentlichen Zug zu machen, finde ich schon irgendwie mega interessant. Wie sieht es bei euch aus?
Ja, Björn, du darfst gerne den Anfang machen.
Lieblingsaspekt, da bin ich glaube ich noch so der Nerd, dann ist glaube ich eher Leadership. Wenn man da dann die Allies raushaut, da geht einem das Herz auf. Die eine Karte, die einen Verbündeten aus dem Ablagestapel wieder rausholt. Das alles dann mit Maria Hill, also diese ganz einfachen Grundbox-Kombinationen sind einfach immer noch geil. Also das macht Spaß. Spider-Man mit Black Cat und dann Black Cat irgendwie buffen und angreifen lassen und sie kriegt einfach kein Damage dadurch. Das macht wirklich Spaß. Protection, also ich erkenne auf jeden Fall, ich weiß, dass er sehr, sehr stark ist und ich spiele ja mit Captain Marvel auch, wobei diese ganzen Karten, die du gerade aufgezählt hast, ich kriege keinen Damage und dann passiert das und das, die habe ich halt noch nicht. Ne, da sind ja jetzt bei Doctor Strange die ersten mit bei und ich glaube, bei Groot kommen dann auch diese entsprechenden Karten. Also noch ist Protection für mich kein Aspekt, der sonderlich Spaß macht. Also ich würde nach Leadership würde ich tatsächlich Justice sehen. Ich spiele immer noch mein She-Hulk Justice Deck momentan so am liebsten, am konsequentesten.
Ja, das ist wirklich interessant, denn ich muss sagen, bei mir war das anfangs ganz genauso. Als ich angefangen hatte zu spielen, war das bei mir auch so, dass Leadership irgendwie mein Lieblingsaspekt war und Justice fand ich auch sehr, sehr stark. Und tatsächlich erst mit den neuen Erweiterungen, Galaxy Most Wanted Box hat da viel gemacht und eben auch Doctor Strange kam dann so der Protection-Aspekt für mich dann immer mehr in den Fokus.
Ja, also das ist eine unglaublich schwere Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es bei wirklich fast keinen Kartenspielen, dass ich so gerne alles spiele. Also das hat wirklich Marvel Champions drauf, dass ich Lust auf alle 4 Aspekte habe. Ich habe aber tatsächlich im Protection die wenigsten Decks. Aber welchen finde ich am besten? Ich kann mich tatsächlich nicht ganz einigen. Mir macht es gerade aktuell sehr viel Spaß, im Justice zu spielen. Da ich eben so ein paar Helden spiele, wie zum Beispiel Iron Man, mit dem man dann tatsächlich doch sehr interessant spielen kann, indem man halt doch sich die passende Zeit mittlerweile erkauft, um zu switchen, Alter Ego im Heldenmodus oder bei Scarlet Witch ist es genau das Gleiche. Aber alles in allem, auch in Aggression, bin ich gerade sehr viel unterwegs, da die neuen Karten von Venom jetzt im englischen Release zumindest, mit dem Sideholster, mit der du mehr Waffen ausrüstest. Also da habe ich gerade einen Hawkeye, der praktisch noch ein paar von den Pulsgranaten, die kommen mit Star-Lord, die man dann halt auch exhausten kann für einen Minenswing, was ja tatsächlich ganz nett ist, weil man bräuchte die ja für nichts zu exhausten eigentlich. Von daher kann ich mich dann gar nicht so einigen, muss ich sagen, auf den einen Aspekt gerade.
Ja, Impulse Grenades oder wie sie heißen, das ist auch eine Karte, die ich ein bisschen unterschätzt habe. In dem Video bin ich da ein bisschen zu negativ gewesen. Das habe ich dann auch erst später gesehen, dass man sie nicht erschöpfen muss. Und die haben auch nicht restricted. Ich glaube, die kann man so viel spielen, wie man möchte. Durchaus besser, als ich das zunächst angenommen habe. Das ist leider manchmal so, dass ich Karten das erste Mal sehe und sie dann nicht so gut finde, wie sie dann im Endeffekt sind.
Nun gut, aber ich denke, alles in allem ist das ja das Interessante, denn es geht, glaube ich, mir zumindest nicht anders manchmal. Ich dachte mir am Anfang auch, okay, die Pulsgranate sieht nett aus, aber so wirklich in den Deck passen, könnte sie eher weniger. Und dann treibt man sich halt doch mal so ein bisschen mit den mit der Community rum und dann hört man, was da möglich ist. Und dann denke ich mir jetzt auch mittlerweile, okay, Pulsgranate ist tatsächlich viel besser, als ich dachte.
Ja, absolut. Gibt es einige so Karten. Also manchmal ist mir das auch echt ein bisschen unangenehm, dass ich häufig über Karten so ein bisschen ja, negativ spreche und im Endeffekt stellt sich heraus, verdammt, die ist ja eigentlich richtig, richtig gut. Ne? Wenn es jetzt eine Karte ist, die ich vielleicht nicht so toll finde, sollte ich mir vielleicht mal vornehmen, einfach dann nicht ganz so negativ zu sein und einfach nicht viel darüber zu sagen. Dann kann ich später sagen, ach, die ist super, habe ich von Anfang an gewusst, ich habe es nur damals nicht gesagt. Ja,
Auch
auf.
noch mal ein Thema für ein Video. Anfangs unterschätzte Karten.
Ja, habe ich tatsächlich schon eine Liste zusammengestellt. Ohne Witz, ich habe so eine Excel-Liste, in der ich neue Themen schreibe und mir da dann Sachen zu aufschreibe. Und da gibt es mittlerweile einige Karten, auch in dem Video, das zu Quicksilver und Scarlet Witch kommen wird. Also das ist auch schon mal ein kleiner Ausblick. Das wird kommen, sobald Scarlet Witch erschienen ist. Die beiden werden in einem Video behandelt werden. Gibt es auch eine Karte, die ich anfangs nicht verstanden habe, dass die existiert. Und mittlerweile spiele ich die immer mit Scarlet Witch, weil sie wirklich gut ist. Habt ihr so eine Karte, wo ihr sagt, also wenn ich kann, nehme ich die immer mit. Gibt es da irgendwas?
Also die Basic-Ressourcen sind meistens immer anzutreffen, so viel kann ich sagen.
Ja.
Schwierig.
Also sowas wie Helicarrier, den versuche ich eigentlich immer irgendwie irgendwo einzubauen. Ja. Und das ist so Ressourcen generieren ist eh so eine Sache. Aber es gibt einfach auch Karten, die versuche ich irgendwie immer mit einzubauen, weil ich sie mag. Zum Beispiel Mockingbird aus der Grundbox. Ist mittlerweile nicht mehr so die allerstärkste Verbündete. Aber ich mag ihren Effekt doch noch. Den Gegner einfach zu stunnen. Gefällt mir echt gut. Also ich versuche Mockingbird irgendwie, wenn möglich, noch mitzunehmen. Wenn ich tatsächlich noch einen Slot frei habe, den ich nicht anders belege, ist Mockingbird immer so die Karte, die ich wähle.
Mockingbird ist bei mir auch immer noch gesetzt, also das ist ganz klar. Ich habe mich inzwischen von Nick Fury und Avengers Mansion verabschiedet, weil ich sie dann doch zu teuer finde im ersten Moment. Da gibt es einfach, finde ich, inzwischen bessere Möglichkeiten. Ansonsten meine die jeweiligen Karten, die den Wert um plus eins erhöhen in den Aspekten, ist eigentlich auch immer ein Auto-Include. Brawn mag ich auch sehr gerne, der ist auch immer mit dabei, wenn es in Aggression geht. Oder bei Maria Hill in Leadership, also die ganz offensichtlichen Sachen eigentlich.
Ja, genau, Brawn ist auch super, ist einer meiner Lieblingsverbündeten überhaupt. Finde ich wirklich stark. Gerade für diesen Aspekt halt auch, ne, dass du die Möglichkeit hast, Threat Marker zu reduzieren, ist wirklich, wirklich, wirklich gut.
Die eine Karte, die dir plus drei Lebenspunkte gibt, also Endurance,
Genau, Endurance im
ist
Englischen,
das
ja.
die? Also die ist, glaube ich, auch eigentlich fast nie verkehrt.
Das ist tatsächlich so eine Karte, die ist bei mir ganz häufig auf der Kippe. Ich mache ja, meine Decks baue ich ja meistens so, dass ich mir den Aspekt nehme, die Helden nehme, alles beiseite lege, was ich gut finde. Dann habe ich da meistens so irgendwie um die 60 Karten und die reduziere ich dann runter und versuche dann eben auf 40 Karten runterzukommen. Und Endurance ist immer so eine Vielleicht-Karte. Also es gibt da natürlich viele Helden, da ist die sehr, sehr nützlich und da ist die dann auch eher mal drin als bei anderen. Aber ganz häufig fällt die mir bei mir gerade so vom Tellerrand, muss ich sagen. So ähnlich wie Downtime auch. Downtime ist auch, glaube ich, eine Karte, die sehr unterschätzt wird. Das ist die, die euren Recovery-Wert erhöht. Die ist aber auch ganz häufig dann bei mir gerade eben nicht mehr im Deck.
Das geht mir genauso. Die Karte fällt dann immer raus und Endurance irgendwie sehe ich die als höherwertig an.
Ja, kann man so sehen, vielleicht, ja.
Ja, bei mir ist es gerade eher so, ich hatte da auch so meine Favoriten, Gerade so Nick war halt immer mal wieder mit dabei. Mittlerweile ist es tatsächlich aber ganz, ganz anders. Mittlerweile sind tatsächlich die Decks, bis auf wahrscheinlich würde ich auch sagen, Helicarrier ist sehr viel vertreten, einfach weil er einem selber immer was bringt und vor allem auch du das auf den anderen Helden auch aktivieren kannst und eben deinen Mitspieler oder eben deinen zweiten Helden noch mit supporten kannst. Und Endurance ist zwar auch recht häufig drin, aber auch nicht immer. Von daher, also ich kenne einige, die Assess the Situation immer zwei, dreimal drinnen haben. Bin ich jetzt fit? Die Karte finde ich gut, keine Frage, aber ich habe sie auch nur in zwei, drei Decks drinnen. Geschmackssache.
Welche Karte war das?
Assess the Situation, das ist aus dem Ant-Man-Deck, wenn ich mich nicht täusche. Da kannst du deine Handkartengröße um 1 erhöhen. Also am Ende des Zuges ziehst du dementsprechend eine Karte mehr und kannst damit den nächsten Zug vorbereiten.
Ja, die mag ich auch. Die ist auch in meinem Ski-Deck ganz wichtig.
Ja, ist auch so eine Karte, die habe ich am Anfang ganz massiv unterschätzt. Ich weiß gar nicht mehr, was ich im Ant-Man-Video dazu gesagt habe. Ich habe es ja schon mal gesagt, wenn ein Video fertig ist, habe ich meistens vergessen, was ich gesagt habe. Also nagelt mich da nicht immer so drauf fest, was ich da gesagt habe. Ich weiß aber noch, dass ich sie da nicht so gut fand. Und dann hatte ich weiß gar nicht, in welchem Deck einfach mal Platz und dachte ich, ach komm, probierst du die einfach mal aus, um das, was du gesagt hast, zu bestätigen. Und dann war ich danach komplett anderer Meinung. Die Karte hat mir sehr, sehr, sehr viel gebracht in diesem Spiel. Und eine wirklich gute Karte, ja.
Aber es ist auch ganz angenehm. Ich denke, also in deinen Videos bist du ja auch schon darauf eingegangen. Du hast ja schon erwähnt, dass du Assess the Situation zum Beispiel unterschätzt hast und so weiter. Und ich denke, das gibt schon einen großen Wert als Spieler, wenn man einfach akzeptiert, was man anders sieht. Und das ist einfach normal. Wir sind alle nur Menschen. Und von daher finde ich das auch ganz toll, wenn man einfach sagt, ich habe mich geirrt, das ist doch besser. Und dann hat man schlussendlich wirklich viel mehr Spaß am Spiel.
Absolut. Wie soll ich sagen, bevor ich diese Videos gemacht habe, bevor die Community so groß wurde, ist der Input, den ich von außen bekommen habe, relativ begrenzt gewesen. Das meiste war eben eigene Erfahrung. Und ihr bringt mich halt dazu, über Karten nachzudenken, die ihr denn besser findet als ich. Und das führt auch dazu, dass ich zu einem besseren Spieler geworden bin. Und da bin ich auch sehr dankbar für. Weil, ja, wenn man mal eine Karte als schlecht abgestempelt hat oder eine andere als besser empfindet, dann probiert man selten dann auch rum, ob das nicht vielleicht doch andersrum ist. Und ja, mittlerweile ist es zum Glück bei mir anders geworden. Und ich schaue mir wirklich jede Karte dann nochmal deutlich genauer an, gerade wenn dann von euch irgendwie kommt, ja, hier ist doch viel besser und in dieser Situation kann man das so und so nutzen. Ja, das auf jeden Fall.
Haben wir gern gemacht.
Ja, sehr,
Ja.
sehr gut. Dafür mache ich weiter Videos als Dankeschön.
Sehr gut.
So, sehr schön. Ich sehe auch gerade, wir haben die eine Stunde fast erreicht. Und ich fand, das war wieder ein sehr, sehr schönes Gespräch heute mit vielen interessanten Themen und wunderbaren Gästen. Ich sage nochmal ein ganz herzliches Danke, dass ihr dabei wart.
Sehr gerne.
Gerne.
Vielen Dank.
Und ich bin natürlich auch froh, dass heute so viele Zuschauer dabei sind. Ich habe hier zwischendurch mal reingeguckt, wie viele tatsächlich online waren. Und der Chat war heute auch sehr, sehr aktiv. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören, wo auch immer ihr diesen Podcast seht oder hört. Wir sind bald wieder da. Spätestens nächsten Sonntag kommt die nächste Podcast-Folge. Und ja, macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin.